Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik aktuell.
Lieber Andi, liebe Zuhörerinnen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit? Jetzt ist dein Part, Sven Meyer.
Achso, mein
Part. Dann sag ich Andi Jans.
Lass mich mal kurz ab, Sven Meyer.
Und Andi Jans. Sehr schön. Na, eingespieltes Team, ne? Nach 92 ja, Folgen. Das läuft einfach.
Es flutscht. Ja, sehr genau, schön, sehr genau. Schön, sehr schön. Ja, wir können es eigentlich nicht auf die Schulter dafür klopfen, aber ich bin zumindest ganz froh, dass wir zumindest in diesem Jahr, und jetzt ist schon der April, hier bei uns, dass wir Parität haben. Wir haben Gender-Parität. Wir haben, glaube ich, in diesem Jahr zumindest genauso viel weibliche Gäste bei uns im Podcast wie männliche. Nicht, dass wir eine Frauenquote haben oder eine Männerquote. Das ist ja alles nicht wirklich irgendwie etwas, was wir geplant haben. Aber ich find's cool. Wir hatten wirklich sehr coole Frauen zu Gast. Und ich habe auf Instagram ja ausgeschrieben, meldet euch bei uns, wenn ihr Vorschläge habt, was Gäste angeht, vor allem auch weibliche Gäste. Und haben wir einige ganz interessante Vorschläge bekommen, die ich teilweise gar nicht kenne, aber wo wir ein bisschen recherchieren werden. Und wenn ihr weiterhin Vorschläge habt, was Gäste angeht, dann meldet euch bitte bei uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit begrüße ich auch euch.
Ja, sehr schön. Bin gespannt, was du siehst ja immer nur die Vorschläge. Du machst ja den ganzen Instagram- und Social-Media-Part. Bin mal gespannt, mit welchen Vorschlägen du dann so in den nächsten Wochen kommst.
Und ganz kurz noch, Sven, wir steuern in wenigen Wochen auf ein ganz, ganz großes, monumentales Ereignis zu. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt.
Eigentlich stehen fast zwei Sachen bei mir auf der Liste, die die Welt verändert haben und Jubiläum feiern.
Erzähl.
Einmal die 100. Folge steht vor der Haustür und man hört sich schon irgendwie leicht klopfen. Also das wird bald der Fall sein. Und in diesem Jahr feiern wir natürlich dann auch Zweijähriges.
Das ist zweijähriges Jubiläum.
Zweijähriges.
Anfang August, ja. Und für die 100. Folge, auch da, wenn ihr Vorschläge habt, wir haben noch überhaupt noch nicht drüber geredet, was wir da machen wollen.
Wir haben drüber geredet, Andi.
Echt? Okay.
Ja.
Grüße aus Alzheimer.
Und da habe ich gesagt, lass uns das doch für die 100. Folge machen.
Okay, ich frage jetzt nicht nach.
Ist das nicht? Okay.
Nee, ich weiß es echt nicht mehr. Und bevor wir das hier öffentlich besprechen, erinnere mich einfach mal ganz diskret. Ich sende dir auf jeden Fall Grüße aus Alzheim. Ich habe es tatsächlich vergessen.
Passiert. Was wir sicherlich nicht vergessen werden, ist die neue Bemalung der Condorflieger, oder?
Das nennt sich Livree, Sven. Livree, nicht Bemalung. Die Livree der Flugzeuge.
Also es gibt eine neue Bemalung von der Condor für ihre Flugzeuge. Ich finde es sehr mutig, ich finde es gewagt, aber ich finde es genial. Also ich finde es wirklich genial, ganz was anderes. Und ganz ehrlich, ich sehe mich jetzt schon, wenn ich in meinen ersten Condor-Flieger steige, mache ich natürlich ein Selfie, wenn ich davor stehe und könnte mir vorstellen, dass das viele andere auch machen. Die Stimmung war ja so ein bisschen gespalten. Einige haben gesagt, wie können sie nur? Aber ich finde es auch aus PR- und Marketing-Sicht genial. Also die ganze Welt redet seit 3 Tagen darüber.
Absolut, absolut. Also für die von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht gesehen haben, geht auf die Website unseres Medienpartners /Medienpartnerin Touristik aktuell. Dort könnt ihr ja Bilder der Livree, der neuen Condor Livree sehen. Und ich habe hier ganz akkurat gegendert, Sven.
Ja, sehr
sagen
gut,
wir
ja.
Medien. Ja, da könnt ihr das sehen. Ich finde es auch brillant. Ich finde es genial, was die Condor dort macht. Viele sagen, ist das hässlich. Aber ich stelle die gar nicht so gewagte These in den Raum, dass das die meist fotografierten Flugzeuge der Welt werden. Und das sieht einfach total anders aus. Und ja, eigentlich damit die Condor das Ziel schon erreicht. Alle reden über die Condor und ich finde, das sieht mega aus. Und sowas in der Luft mal zu sehen, wenn die runterkommen, also im Landeanflug auf den Hamburger Flughafen, also da werden sich alle umdrehen und gucken und Bilder machen.
Ja. Ziemlich sicher. Ja, und wir bleiben mit dem heutigen Gast so ein bisschen beim Thema Fliegen, denn durch den Angriffskrieg von Russland in die Ukraine ist ja das Fliegen teurer geworden. Und das macht natürlich auch das Reisen teurer, wenn man überhaupt noch verreisen möchte aufgrund des Krieges. Aber wenn man reist, ist es definitiv auch ein bisschen teurer.
Wir sehen also, es ist in Sachen Fliegen trotz der schönen neuen Livree von Condor nicht alles eitel Sonnenschein. Und ja, darüber reden wir mit unserem heutigen Gast und über viele interessante Themen mehr, denn es wird ein bisschen politisch. Aber ich bin sehr gespannt. Los geht's.
Hin und weg.
Der Reisepodcast mit Sven Meyer.
Und Andi Jans.
Hin und weg. Hin und weg.
war von 2009 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Zudem war er von 2017 bis 2021 Co-Vorsitzender der Grünen im Saarland. Aber er ist den Hörern dieses Podcasts vor allem als Sprecher für Tourismuspolitik und ländliche Räume der Grünen Bundestagsfraktion und als tourismuspolitischer Sprecher und Obmann im Tourismusausschuss des Bundestags in seiner Zeit als Abgeordneter bekannt. Mit seiner Arbeit hat er auch in der sonst eher konservativen Touristikbranche und ihren Verbänden insgesamt sehr gute Noten für seinen Einsatz für die Branche bekommen. Mit seinem Ausscheiden aus der Bundespolitik hat er gemeinsam mit seinem Bruder Thomas ein Beratungsunternehmen gegründet, welches sich vor allem mit grünen politischen und unternehmerischen Strategien beschäftigt. Und wir freuen uns daher sehr, dass er heute bei Hin und Weg dabei ist. Herzlich willkommen, Markus Tressel.
Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Hallo Herr Tressel, natürlich laden wir Sie ein. Wichtige Themen sind zu besprechen und da dachten wir natürlich sofort an Sie. Aber wie immer an dieser Stelle die Schnellfragerunde. 5 schnelle Fragen und 5 schnelle Antworten, mehr oder weniger. Und ich fange mal an, Berlin oder das Saarland?
Das Saarland.
Ganz schnell ging das, ne?
Beide sind ja ungefähr gleich groß.
Knapp. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie sehr nerven diese Vergleiche immer? Wie sehr nervt das Saarländer, immer als Benchmark für geografische Größen wahrgenommen zu werden? Ne?
Total. Also ich hab das immer so wahrgenommen. Der Saarländer wird immer als Benchmark für irgendwelche Kleinheit oder so genommen. Dabei sind die Saarländer total groß. Das sieht man auch an ihrer Vertretung in der letzten Bundesregierung. Also Saarland ist der Place to be. Das kann man wirklich sagen, ja.
Sehr gut. Das ist gut, denn es gibt dazu eine Follow-up-Frage. Jetzt geht es um die saarländischen Metropolen. Saarbrücken oder Saarlouis?
Saarlouis.
Ja. Was macht denn den Ort aus? Also da kommen Sie her, was ist denn so, wenn man diesen Ort umschreiben müsste, was ist denn so?
Ist das nicht eine Stadt,
Andi? Ja, das ist sogar eine richtige Stadt. Ja, also das ist wirklich ein wunderbarer Ort zum Leben. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Schulen, wir haben eine gute Gesundheitsversorgung und vor allen Dingen haben wir ein gutes Savoir-vivre, das muss man sagen. Wir sind nah an der französischen Grenze und das war ja mal eine Festungsstadt, die der Sonnenkönig Ludwig XIV. Gebaut hat. Und dieses Flair, das haben wir heute immer noch und das ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Stadt zum Leben. Aber eigentlich habe ich ja die ersten Jahre meines Lebens in einem kleinen Ort davor verbracht. Auch sehr schön, aber heute in Saarlouis fühle ich mich sehr wohl, ja.
Da kann man sich ja sehr gut essen und trinken, gute Weine.
Hervorragend, ja. Das ist eine Genussregion, kann ich nur empfehlen. Kleiner Werbeblock für meine
eigene. Ja. Hashtag, hier könnte Ihre Werbung stehen. Sehr gut.
Sven. 2009 oder 2021?
2021.
Ja, Neuanfang?
Ja, neue Phase im Leben. Selbstbestimmt, hervorragend.
Selbstbestimmt, okay, da könnte man jetzt auch wieder einhaken, ne? Ob man im Deutschen Bundestag, naja, kommen wir vielleicht später zu.
Strandurlaub oder Bildungsreise?
Bildungsreise.
Ja? Wo geht's hin auf Bildungsreise? Also
ich bin jetzt kein großer Fan von geführten Bildungsreisen, aber bin jetzt auch nicht so der klassische Strandlieger. Also wir sind immer mit den Kindern, wir haben zwei Kinder, sind relativ viel mit dem Wohnmobil unterwegs und gucken uns immer viele Dinge an, sind auch sehr experimentierfreudig, fahren dann mal auch dorthin, wo nicht die großen Touristenströme sind. Das ist der Vorteil beim Wohnmobilfahren. Und deswegen würde ich immer sagen, Bildungsreise, wir sind auch mal am Strand. Das muss man den Kindern auch zugestehen. Ich glaube, meiner Frau auch. Aber ich bin kein großer Strandlieger. Mach's aber auch mal.
Schnell langweilig.
Ja, es wird schnell langweilig und irgendwie sitze ich immer so unbequem aufgrund meiner Körpergröße, ja. Also deswegen lieber irgendwo, wo ich mich ordentlich hinsetzen kann.
Wenn Sie reisen, Deutsche Bahn oder fliegen und kompensieren?
Sowohl als auch.
Aber kompensiert wird, ja.
Also wenn ich das, klar. Also ich habe meine Reisen immer kompensiert, wenn das irgendwie sinnvoll machbar war. Das ist ja auch immer so eine Frage, wie sinnvoll ist die Kompensation. Aber ich bin privat in den letzten Jahren fast gar nicht geflogen, jetzt nicht nur wegen Corona nicht. Wenn, dann bin ich dienstlich geflogen und habe mir jetzt, eine meiner ersten Anschaffungen war tatsächlich eine großvolumige Bahnkarte.
Ah, sehr gut, sehr gut. Gibt's denn Flüge von Berlin nach Saarbrücken? Gibt's das?
Ja, das gibt's. Ja? Das ist auch, sage ich mal, an einigen Stellen sehr gut, weil wir mit der Bahn sehr lange bräuchten oder sehr lange brauchen. Das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen, also die letzten beiden Male bin ich tatsächlich mit der Bahn gefahren und einmal, ich habe das damals scherzhaft gesagt, war ich 11 Stunden in Geiselhaft der Deutschen Bahn. Aber wir haben, ich versuche wirklich, wenn es geht, mit der Bahn zu fahren, wenn es die Zeit zulässt. Aber es ist ein Ritt, ne? Das muss man wissen. Deswegen ist die Flugverbindung auch für den Wirtschaftsstandort, sage ich mal, nicht ganz unwichtig. Mein Ziel wäre, und das war es auch immer, als ich noch Abgeordneter war, habe ich gesagt, wir müssen mit der Bahn in viel schnellerer Zeit nach Berlin kommen. Wir haben einen Direktzug am Tag, der morgens sehr früh losfährt. Das ist viel zu wenig. Wenn es das mehr gäbe und ich hätte keine Anschlussprobleme, dann würde ich viel, viel öfter mit der Bahn fahren.
Ich bin einmal mit der Bahn von Frankfurt nach Paris gefahren. Und es war wirklich, in Deutschland hält er, glaube ich, an 3 anderen Städten, bis er dann in Saarbrücken ist. Also das dauert dann wirklich irgendwie 3 Stunden fast oder 2,5 Stunden. Und dann von Saarbrücken nach Paris fährt er durch mit 300 km/h und dann ist man
unter 2 Stunden.
Unter 2 Stunden dann in Paris. Ja. Aber da hat man wirklich gesehen, okay, Saarbrücken ist nicht ganz so gut angeschlossen an das deutsche Bahnsystem.
Leider nein. Und das wird eine große Herausforderung werden, da jetzt die richtigen Investitionsentscheidungen auch in die Zukunft zu treffen, weil es trifft nicht nur Saarbrücken. Und ich glaube, da werden wir aber vielleicht gleich noch drüber reden. Ich glaube, das ist die große Notwendigkeit und auch der Unterschied zu den Franzosen im Übrigen.
Ja, das stimmt. Ja. Herr Dressel, Schnellfragerunde ist überstanden. Jetzt kommen wir mal zu dem Hauptteil. Reisen hält die Welt zusammen. Das war einer der wirklich bleibenden Slogans der Touristik während der Pandemie. Würden Sie das so unterschreiben?
Ja, das würde ich unterschreiben, weil ich glaube, der kulturelle Austausch, auch das Kennenlernen von anderen Kulturen extrem wichtig ist. Und nicht nur, sage ich mal, die klassische Urlaubsreise, sondern ich glaube auch das ein oder andere links und rechts des Weges, also die ganzen Frage Schüleraustausche, das Reisen in Gruppen, also sprich mit Jugendgruppen etc. Ich glaube, dass das für die Völkerverständigung extrem wichtig war, umso schlimmer, dass wir jetzt quasi mitten in Europa mit einem Krieg konfrontiert sind, der, glaube ich, viele Bemühungen dahingehend auch der letzten Jahrzehnte nochmal zunichte macht. Also ja, Reisen bringt die Welt zusammen und Reisen hilft auch meiner Auffassung nach beim Erhalt des Friedens. Aber wir sehen jetzt, dass es doch relativ fragil ist.
Eins der großen Themen vor dem Hintergrund des Krieges, zumindest eigentlich das größte Moment, ist das Thema Energieversorgung. Touristik ist sicher nicht die wichtigste Branche und das, was passiert in der Touristik, ist sicher auch nicht ganz oben anzustellen. Das ist ganz klar. Aber worauf muss sich diese Branche vor dem Hintergrund, dass wir uns einig sind, dass Reisen viel zusammenhält, denn jetzt einstellen? Beziehungsweise wie muss die Branche umdenken vor dem Hintergrund, dass Energiepreise, die auch maßgeblich sind für leistbaren Transport von Reisenden und Touristen, worauf muss man sich einstellen? Wie muss man jetzt umdenken aus Ihrer Sicht?
Ne? Na, ich glaube, dass wir ja in einer Zeit der multiplen Krisen leben. Das heißt, wir haben ja jetzt nicht nur diesen Krieg in der Ukraine, sondern wir haben ja quasi durch die Corona-Krise in den vergangenen 2,5 Jahren erlebt, wie verletzlich die Branche auch ist. Und wir haben natürlich in den vergangenen Jahren auch durch die Klimadebatte gestern IPCC-Report-Update gesehen, die Branche wird sich massiv verändern müssen. Und das, was in den vergangenen 2,5 Jahren durch Corona und in den vergangenen 4 Wochen durch die Ukraine-Krise passiert ist, wird diese Prozesse aus meiner Sicht massiv beschleunigen. Es ist nicht nur die Frage der Mobilität, sondern wir werden auch sehen, dass zum Beispiel, wenn die Leute jetzt eine Urlaubsentscheidung treffen werden, sie möglicherweise auch andere Ziele wählen werden. Also diese geostrategischen Fragen werden, glaube ich, auf, je nachdem wie lange dieser Krieg andauern wird, auch Auswirkungen darauf haben, wie die Leute reisen werden. Also wir haben ein ganzes Bündel von Krisen, die diese Branche jetzt adressieren muss. Und ich glaube, es wäre ein Fehler, zu glauben, dass wir irgendwie nochmal auf dieses alte Normal zurückkommen vor der Corona-Krise. Das wird aus meiner Sicht nicht so sein, weil wir eben jetzt auch nochmal ein paar neue Herausforderungen dazu bekommen haben. Und die Branche wird sich darauf einstellen müssen, dass sich Verbraucherverhalten verändern wird. Bei der Wahl der Reiseziele bin ich mir sehr sicher. Und dass je stärker wir zum Beispiel auch Klimaauswirkungen sehen werden, Stichwort Ahrtal, möglicherweise auch die Verbraucher hinterfragen werden, wie reise ich tatsächlich zu meinem Urlaubsziel.
Sie haben gerade den IPCC-Report erwähnt, der meines Erachtens viel zu wenig diskutiert wird, gerade in den Medien. Können Sie da vielleicht nochmal kurz was, also weil er natürlich der Krieg dominiert gerade die Medien, können Sie dazu nochmal kurz was sagen? Und Sie haben gesagt, man muss sich darauf einstellen, dass die Reisenden sich verändern werden. Haben Sie da wirklich Hoffnung oder muss nicht auch die Tourismusindustrie so ein bisschen andere, Anreize schaffen oder andere Angebote schaffen, um halt die Welt zu retten, sagen wir es mal.
Ja, also zunächst hat ja dieser IPCC-Report gezeigt, wir sind an einem dramatischen Punkt. Und wir haben das ja alle gesehen im Ahrtal im vergangenen Jahr, wenn bei uns in einem gemäßigten Klima wir zu solchen Extremereignissen neigen, dann ist es tatsächlich so, dass wir schon relativ weit fortgeschritten sind, was die Klimakrise anbelangt. Das wird zwangsläufig Reisen verändern, weil wir in Regionen, die noch weiter fortgeschritten sind, möglicherweise auch höhere Gefahren haben werden, was Überflutungen angeht, was Hitzewellen angeht, was Dürreperioden angeht. Da wird es auch in der Perspektive, und das hat dieser IPCC-Report ja gezeigt, um die Frage gehen, zum Beispiel, haben wir überhaupt genügend Trinkwasser in bestimmten Regionen verfügbar? Das heißt, die gehen sogar davon aus, dass es in der Zukunft Konflikte um Trinkwasser geben wird in bestimmten Regionen der Welt. Das heißt, dieser Report, der ja jetzt in Stücken publiziert wird, zeigt, es gibt eine dramatische Situation. Das ist in den vergangenen 2,5 Jahren durch Corona ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber wir haben nochmal im Ahrtal gesehen, das ist keine Frage, die irgendwo in Bangladesch oder Afrika spielt, sondern das ist genauso vor unserer Haustür ein Riesenproblem. Deswegen habe ich ja die Hoffnung, dass viele Leute A einsehen, wir werden unser Verhalten in vielen Bereichen, nicht nur beim Reisen, drastisch verändern müssen. Das heißt, wir werden überlegen müssen, wie können wir diesem massiven Klimawandel Rechnung tragen in unserem Verbraucherverhalten. Und da sind vor allem die hochentwickelten Länder gefordert, die auch einen Großteil des CO2-Ausstoßes generieren. Und die Branche wird sich natürlich auch fragen müssen, wie kann sie umdenken? Also das heißt, ein bisschen zu sagen, ich mache das Hotel vor Ort nachhaltig, das wird aus meiner Sicht perspektivisch nicht reichen. Die großen Fußabdrücke, CO2-Fußabdrücke, die entstehen im Bereich der Mobilität. Und deswegen wird die Branche sich aus meiner Sicht ein Stück weit ehrlich machen müssen und überlegen müssen, wie können wir diesem Wandel am Ende Rechnung tragen, und zwar so effizient, dass die Branche nicht nur Teil des Problems, sondern am Ende auch Teil der Lösung ist.
Kurze Nachfrage dazu. Welche Rolle spielt denn dabei die Politik? Also nehmen wir mal das Stichwort Kerosinsteuer. Im Moment wird das Reisen teurer, Fliegen wird teurer, natürlich. Jetzt steht schon seit Jahren irgendwie eine Kerosinsteuer im Raum. Muss man diese jetzt umsetzen, um halt einmal für den Umweltschutz halt was zu tun? Oder setzt man halt nochmal eine Preisspanne obendrauf beim Fliegen? Dann schimpfen aber die Medien, dass Ulrikes und Thorstens dieser Welt nicht mehr nach Mallorca fliegen können für 2 Wochen.
Ich glaube, das ist eine Debatte, die wir hätten viel früher führen müssen. Und wir wissen alle, die Politik hat gewisse Ängste auch, die Menschen zu überfordern. Das ist auch völlig richtig. Es geht gar nicht darum, Reisen zu verunmöglichen. Ich glaube aber, wir müssen die Aufklärung hier noch deutlich erhöhen. Welche Rolle spielt eigentlich unser persönliches Verhalten? Also es geht nicht darum zu sagen, du darfst keine Reise mit dem Flugzeug machen. Die Frage ist aber, wie viele Tage bleibe ich eigentlich an dem Ort, an den ich geflogen bin? Ja, also je länger die Reise, desto geringer natürlich unterm Strich der CO2-Fußabdruck, beziehungsweise desto leichter ist es zu rechtfertigen. Aber wir alle werden unser Verhalten radikal verändern müssen. Jetzt zur Rolle der Politik. Politik hat immer Angst, die Wählerschaft zu überfordern oder gar mit irgendeiner Verbotsdebatte zu überziehen. Und deswegen hat man jahrelang gedacht, Fliegen ist ein Menschenrecht, genauso wie es ein Menschenrecht ist, jeden Tag ein billiges Schnitzel auf dem Teller zu haben. Und das halte ich angesichts der Katastrophe, die uns droht oder die vielleicht unseren Kindern oder unseren Enkeln droht, für ein bisschen zu kurz gesprungen. Wir werden, oder die Politik wird irgendwann regulierend eingreifen müssen. Ob das jetzt die Kerosinsteuer ist oder eine andere Form der Lenkung, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Wir haben im Moment, sehen wir die Preissprünge ja nicht aufgrund staatlichen Eingreifens, sondern aufgrund der Turbulenzen am Markt. Ob das am Ende tatsächlich dazu führt, dass die Menschen weniger fliegen, gerade nach der Zeit, wo wir Corona zu bewerkstelligen hatten, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ja, ich glaube, es wäre klug, auch vor dem Hintergrund der Gerechtigkeit, natürlich auch dieses Thema Kerosinbesteuerung wieder in den Blick zu nehmen. Ich glaube insgesamt, dass wir radikaler denken müssen. Aber, und das ist der Unterschied, ich glaube, wir müssen die Menschen mitnehmen dabei. Ja, das heißt also, es kann nicht sein, dass wir sagen, so, wir machen euch jetzt quasi das so schwer wie möglich zu reisen oder wir machen es schwerer. Ja, ich glaube, da wird man was tun müssen. Ich glaube aber, dass wir eine Bewusstseinsveränderung brauchen. Wir müssen ans Verbraucherverhalten ran. Und da muss auch die Branche Überzeugungsarbeit leisten. Also Klimainitiativen, das ist alles schön. Ich glaube aber, dass die Branche echte, glaubwürdige Überzeugungsarbeit leisten muss, um auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu signalisieren, hey Leute, es gibt keine Branche auf der Welt, die so von einer intakten Umwelt abhängig ist wie die Reisebranche. Das muss man sich klar machen. Was passiert eigentlich, wenn wir diese massiven Sprünge haben werden bei den Temperaturen? Was passiert eigentlich, wenn wir in Destinationen Überschwemmungen haben werden? Wenn es dort zu Verteilungskämpfen um Wasser kommt? Ich glaube, das muss man viel, viel klarer machen. Und ich glaube, wir müssen alle gemeinsam, nicht nur die Politik, viel radikaler denken, um diese Branche auch in der Perspektive zu schützen.
Ich glaube, eine Zusammenarbeit, also eine gemeinsame Initiative, gemeinsame Aktion zwischen Politik und auch der Branche wäre vielleicht da wirklich, wirklich am sinnvollsten. Sie haben gerade, ich stelle jetzt die Frage mal an den Politiker, Dressel, wenn ich darf. Sie haben gerade eben gesagt, dass die Politik die Leute mitnehmen muss und die Politik Angst hat, die Leute mit Verboten zu überschütten. Anders gesagt, sie haben Angst, nicht wiedergewählt zu werden, oder? Und ist das vielleicht auch das Dilemma, oder nicht Dilemma, wir haben Sie am Anfang gefragt, 2009 oder 2021, Sie haben gesagt 2021, sind Sie froh, diesem zu entkommen? Weil Sie wissen ja, also wir alle wissen wahrscheinlich, was das Gute ist. Und man kann es aber nicht immer umsetzen, einfach weil in 2-3 Jahren wieder Wahlen sind. Wie sehr ist das ein Dilemma für Politiker?
Das ist ein riesiges Dilemma und ich glaube, dass wir uns ein Stück weit auch ehrlich machen müssen. Das war in den vergangenen Jahrzehnten ein Riesenproblem und es ist heute schwieriger geworden, weil früher, wenn Sie sich mal angucken, hatten wir ein Thema abends in den Abendnachrichten, ein großes Thema. Heute werden an einem Tag 7 Säue durchs Dorf getrieben, medial. Wir haben natürlich mediale Begleitung in allen Fragen, die da diskutiert werden. Und wir haben natürlich auch gesellschaftliche Reflexe. Die Menschen wollen ihren Lebensstandard halten. Und die haben sich natürlich auch dran gewöhnt in den vergangenen 20 Jahren, dass man für relativ wenig Geld mal am Wochenende nach Barcelona oder nach Rom fliegen kann. Ja, und es ist ein großes Dilemma der Politik, dass sie natürlich sehr stark auch auf die Umfragen etc. achtend auch keine Zeit hat, solche Dinge auch mal grundsätzlich zu diskutieren. Das heißt, wir haben aus meiner Sicht die letzten 20 Jahre eigentlich bei vielen Maßnahmen verschlafen. Ich sage mal ein Beispiel. Gucken Sie sich an das ganze Thema Wintersport, Ausweisung von neuen Beschneiungsflächen oder Umbau von Skigebieten. Wir bauen heute immer noch staatlich subventioniert beschneite Skigebiete. Ja, und ich weiß nicht, ob man nicht mal in die wissenschaftlichen Erkenntnisse da auch reinguckt. Das ist tatsächlich eine Debatte, für die man sich keine Zeit nimmt und weil man auch Angst hat, möglicherweise auf eine schiefe Bahn zu kommen, was die Prosperität in verschiedenen Regionen angeht, dann versteift man sich eben darauf zu sagen, okay, wir machen so weiter, wie wir es immer gemacht haben. Und wir hätten vor 20 Jahren schon tatsächlich einen Wandel einleiten müssen, der aber die Leute tatsächlich mitnimmt. Also unterm Strich ja, Politik ist auch immer natürlich von öffentlicher Meinung getrieben. Und Politik ist natürlich auch oder folgt einer gewissen eigenen Logik, dass man immer darum kämpft, auch wiedergewählt zu werden. Ja.
Wie könnte man Politiker denn sozusagen befreien? Sie sind jetzt freiwillig aus der Politik raus, um neue Dinge zu machen. Das ist sicher auch altersbedingt. Sie haben noch viel Zeit vor sich, viele Ideen. Aber für viele Abgeordnete, die dann die vierte, fünfte Legislaturperiode im Bundestag sitzen, was wäre denn die Lösung, dass man sagt, zwei Legislaturperioden und dann muss man raus und das sozusagen schränkt den Handlungsfreiraum entweder ein oder es befreit den Abgeordneten? Wie kann man Politiker dann davon befreien, in kurzen Zeitabständen zu denken und vielleicht zu incentivieren, längerfristig zu denken im eigenen Handeln und im Abstimmungsverhalten auch?
Na, ich glaube, eine Begrenzung von Mandatszeiten, das halte ich für schwierig. Ich glaube, man braucht, sagen wir mal, nach einer Wahlperiode wissen sie, wo sie langlaufen müssen. Ja, das ist ja ein komplexes System. Nach zwei Wahlperioden sind sie quasi in der Blüte. Ja, so, das heißt, sie können was umsetzen. Ich habe immer gesagt, drei Wahlperioden sind eigentlich optimal. So, aber ich glaube, das ist gar nicht die Frage. Ich glaube, wir müssen auch eine gesellschaftliche Debatte führen. Was erwarten wir eigentlich von Politikern? Politiker sind keine besseren Menschen. Aber Politiker sind in aller Regel Leute, die sich für ein Thema einsetzen. Und die sind auch nicht alle karrieregeil, das muss man auch mal so sagen, ja, sondern da ist meist ein steiniger Weg, bis man überhaupt mal in so einer Situation ist, in der ich auch war. Also ich habe auch 10 Jahre Kommunalpolitik vorher gemacht und ich habe auch Landespolitik gemacht und nicht immer oben auf. Ja, also das muss man, die Leute haben auch ein falsches Verständnis davon und die hecheln jetzt auch nicht alle nur der Wiederwahl hinterher. Ja, die Masse von denen hat echte Überzeugungen und kämpft auch für diese Überzeugungen. Ich glaube aber, die leiden natürlich auch ein Stück weit drunter, dass die Gesellschaft bei vielen Themen am Ende nicht so diskursiv quasi aufgestellt ist, wie wir das uns alle wünschen würden. Das liegt aber auch natürlich daran, dass viele Leute sich mit Politik weniger beschäftigen, als dass die Leute, die das professionell tun. So, und da brauchen wir einfach, glaube ich, mehr Überzeugung. Und wir brauchen auch in der Branche, wenn man jetzt nochmal auf die Tourismusbranche guckt, mehr ehrlich machen. Das heißt also mal gucken, wo stehen wir eigentlich wirklich im internationalen Wettbewerb, was das Thema Nachhaltigkeit angeht und was können wir tun? Auch die dort gibt's ja gewisse, gewisse Glaubenssätze, die mal hinterfragt werden müssen. Und in einem Zusammenspiel zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, dann kann ich zu guten Lösungen kommen. Ich glaube, das ist das Ziel. Ich würde sagen, keine Mandatsbegrenzung, aber wir müssen wieder einen Dialog in diesem Beziehungsdreieck Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hinbekommen über das gemeinsame Ziel, das in der Mitte steht. Und das ist die Herausforderung, quasi aus einer polarisierten Gesellschaft heraus zu einer pragmatischen, nach vorne gerichteten, auch problembewussten Gesellschaft zu kommen. Und da müssen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenspielen.
Ich möchte mal kurz einen Moment zurückrudern und nochmal auf das Thema Kerosinsteuer eingehen, weil ich stelle immer wieder fest, dass viele Menschen nicht wissen, dass es keine Kerosinsteuer gibt. Viele Menschen nehmen das einfach grundsätzlich an, dass alles, was fossile Brennstoffe sind, dass die in Deutschland besteuert werden. Dem ist nicht so, ne? Also es gibt keine Kerosinsteuer, gab es auch noch nie. Jetzt mal auf dieses Bewusstsein zurückkommt. Warum ist das so? Warum gibt es diese Kerosinsteuer nicht? Welche Kräfte sind da am Werk, die das verhindern? Ist es so, dass die Lufthansa, dass die Luftfahrtbranche in Deutschland so mächtig ist, dass sie das verhindern kann? Oder also die Tourismusbranche alleine kann das ja nicht sein. Die hat ja jetzt nicht so viel Gewicht in Berlin. Wie kommt das zustande?
Also ich sag mal, die Tourismuswirtschaft an sich ist das sicher nicht. Die macht es aber durchaus, vertont das im Konzert mit den großen Luftfahrtunternehmen. Die sind international verwoben. Und eines der Argumente war natürlich auch immer, wir stehen im internationalen Wettbewerb und wir sind ohnehin schon stark reguliert in Deutschland. Und deswegen brauchen wir quasi irgendeinen Anreiz. Das war tatsächlich die Befreiung von der Kerosinsteuer. Wie das historisch entstanden ist, weiß ich tatsächlich selber gar nicht. Aber ich weiß natürlich, dass sie es in den vergangenen Jahrzehnten und in den Jahren, in denen ich da war, auch immer sehr stark verteidigt haben. Warum? Klar, weil sie natürlich im internationalen Wettbewerb tatsächlich stehen. Aber B, das muss man auch sagen, die Luftfahrtbranche ist sehr gut vernetzt, ist sehr gut aufgestellt und hat es auch immer geschafft, quasi auch Querverbindungen herzustellen. Und die Tourismuswirtschaft, die originäre Tourismuswirtschaft, die ja zum Teil auch Flugzeugflotten betreibt, wie ein großer deutscher Konzern mit drei Buchstaben, die haben natürlich in diesem Konzert auch immer mitgespielt, weil das natürlich ihnen auch gestattet hat, mit möglichst günstigen Preisen zum Teil da reinzugehen. Also ich glaube, das ist eine Debatte, die wird aber nach diesen ganzen Herausforderungen aus meiner Sicht der Vergangenheit angehören. Ich gehe davon aus, dass in der Folge der Ukraine-Krise, wo wir jetzt auch über die Frage reden, wo holen wir eigentlich Erdöl her, also Stichwort Erdölimporte etc. pp., diese Fragen jetzt alle sukzessive nochmal auf den Tisch kommen werden. Und wir werden dann auch, glaube ich, sehen, dass die Gesellschaft, nachdem die Bundesregierung auch jetzt sehr transparent macht, wo kommt eigentlich die Energie her in diesem Land, sehr stark darüber diskutieren wird, wofür werden wir dieses kostbare Gut eigentlich einsetzen und wofür werden wir es in der Perspektive nicht mehr einsetzen.
Ich glaube, es wird sehr schwer zu vermitteln sein, dass man vielleicht im Winter sich dicke Pullis anziehen soll und weniger heizen soll, aber dann irgendwie für 25 Euro irgendwie nach Dubrovnik fliegt am Wochenende. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Spagat, den man da machen müsste.
Ja, das wird so sein. Ich glaube, das wird der Gesellschaft auch einiges abfordern. Ich glaube aber, es gibt nichts so Schlechtes, dass man nicht auch tatsächlich was Gutes noch irgendwo finden kann. Ich glaube, dass die Gesellschaft, aber auch Wirtschaft und auch Politik in den vergangenen Jahren, in denen wir im Energiewohlstand gelebt haben, oft nicht darüber nachgedacht haben, für was setzen wir unsere Energie eigentlich ein. Wenn man sieht, was die Verbrennung von fossilen Energien hervorruft, wird einem eigentlich mal klar, wie wertvoll eigentlich diese fossilen Rohstoffe sind. Und wie klug es eigentlich wäre, ein Stück weit am Ende das auch zu reduzieren, um sich auch unabhängiger zu machen von irgendwelchen Despoten in der Welt.
Stichwort, die Energie liegt da, wo sie, wie wir sie vielleicht gar nicht herbekommen wollen. Ne? Das ist so das Stichwort.
Ja, und ich meine, wir haben ja durchaus auch andere Möglichkeiten. Wir reden ja jetzt über Biofuels und andere Fragen. Ich glaube, das wird jetzt auch noch mal stärker werden. Das heißt also, wie können wir uns auf unsere eigenen Stärken besinnen? Das ganze Stichwort erneuerbare Energien. Ich glaube, das wird jetzt ein sehr starkes Thema werden. Und da haben wir in den vergangenen Jahren ja viele Widerstände erlebt, auch gegen Windkraft an vielen Orten. Ich glaube, dass das jetzt eine ganz neue Debatte werden wird, weil, wie Sie zu Recht gesagt haben, die Leute wollen natürlich auch nicht kalt sitzen. Wir wollen aber auch keine Milliarden zu Putin überweisen. Ja, also das ist eine echte Challenge jetzt und ich glaube, der müssen wir uns als Gesellschaft stellen. Ich höre jetzt immer, die Bundesregierung muss. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir als Gesellschaft lösen müssen. Es muss im Übrigen die Tourismuswirtschaft auch tun. Also es wird in der Perspektive aus meiner Sicht nicht ausreichen, zu sagen, wir machen eine schöne Nachhaltigkeitsinitiative. Ansonsten wollen wir aber so schnell wie möglich wieder zurück zum alten Normal. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, aus verschiedenen Gründen nicht.
Ich möchte nochmal zurück zum Tourismus und auch zum Thema Völkerverständigung. Ich bin von Andi und mir bin ich so der Optimist. Ich hoffe, dass der Krieg bald vorbei ist zwischen Russland und der Ukraine und hoffe, dass man schnell wieder an den Tisch sich setzt und eine Lösung dafür findet. Ich bin irgendwie der Meinung, dass man dann so schnell wie möglich versuchen sollte, Touristen nach Russland zu bringen, wieder diese Erasmus-Studenten nach Russland, Schüleraustausche zu organisieren und so weiter und so fort. Dass man sich einfach wieder kennenlernt, dass man wirklich das Russland kennenlernt, die russischen Menschen kennenlernt, die russische Kultur kennenlernt. Denn sie sind ja keine Angreifer oder Kriegsverherrlicher. Und ich kenne aber auch Leute, also es sind sogar zwei Fragen, ich kenne ja auch Leute, die sagen, ich würde nie nach Russland fahren. Ich fahre dann aber nach Dubai oder nach Katar und freuen sich Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ist doch auch total verlogen eigentlich.
Klar, also erst sagen wir zum Thema Russland. Ich glaube, niemand kann das heute einschätzen, wie das weitergeht. Ich habe große Zweifel, dass das schnell geht. Und ich habe große Zweifel, dass wir unter einem Wladimir Putin zu irgendeiner Form von Normalität zurückkehren werden mit Russland. Das mag für eine Zeit nach Putin anders sein, aber ich glaube, dass Russland sich auch mit dem, was jetzt in Butscha passiert ist, sich für lange Zeit aus der Riege der Länder verabschiedet hat. Und es ist, glaube ich, die Masse der Länder in der Welt, die in irgendeiner Form mit diesem Land noch in irgendeiner Art und Weise einen Austausch betreiben werden. Also wenn jetzt noch mehr solche Gräueltaten zutage treten und Putin bleibt an der Macht, glaube ich, wird es auf Jahre hinaus keine Normalisierung mit Russland geben. Und ich glaube auch im Hinblick auf Reisen und Tourismus wird das extrem, extrem schwierig. Anders ist es, wenn es quasi dort zu irgendeiner Art Wechsel kommt, wo man sagt, es kann eine Normalisierung von politischen Beziehungen geben nach einer Aufarbeitung dessen, was in der Ukraine passiert ist. Aber grundsätzlich ist es richtig, dass wir auf der einen Seite in Länder fahren, wo auch Diktaturen herrschen und dort natürlich Urlaub machen. Das ist eine gewisse, sag ich mal, ein gewisser Widerspruch. Ich glaube, dass wir uns vielfach oder dass wir es vielfach ausgeblendet haben, welche Verhältnisse in bestimmten Reiseländern herrschen, auch weil es nicht im öffentlichen Bewusstsein ist. Wir sehen jetzt diese monströsen Bilder aus der Ukraine von Zerstörung von erschossenen Zivilisten. Ich glaube, dass das bei vielen Leuten so schwer wiegt, dass sie jetzt tatsächlich nicht auf die Idee kämen, da auch in absehbarer Zeit hinzufahren. Und wir müssen, und das, da bin ich fest von überzeugt, irgendwann wieder versuchen, wenn das in Russland sich in irgendeiner Art und Weise auflöst, gerade die Jugend wieder stärker zusammenzubringen. Aber im Moment bin ich, obwohl ich ein sehr hoffnungsvoller, optimistischer Mensch bin, kann ich mir das schwierig vorstellen. Aber und das in Bezug auf andere Länder, ja, ich glaube, wir müssen sehr genau hingucken und müssen auch mehr berichten, was passiert eigentlich in anderen Destinationen. Und ich glaube auch, und das ist auch eine Lehre aus Russland im Übrigen, Transparenz im Vorhinein schaffen und dafür sorgen, dass wir nicht irgendwelchen Despoten Mittel verschaffen, entweder über irgendeine Form des wirtschaftlichen Handels oder über andere Geldzuwendungen, die es erlaubt, das eigene Volk zum Beispiel weiter zu unterdrücken.
Aber geht es überhaupt noch? Also zur Wahrheit gehört doch auch, nur Handel mit lupenreinen Demokratien zu führen, also dann wäre Deutschland um 30 Jahre zurückgeworfen, oder? Es geht doch eigentlich nur noch mit Despoten, Diktaturen, die uns halt, ne, bleiben wir beim Energie, die uns Energie liefern.
Nur noch würde ich nicht unterschreiben, aber ich glaube, wir haben jetzt gesehen, haben unsere eigene Begrenztheit ein Stück weit auch gesehen und haben auch gesehen, dass wir in den vergangenen 20 Jahren auch politische Fehler gemacht haben, indem wir uns abhängig gemacht haben von solchen Ländern. Ich glaube, wenn wir das ganze Thema erneuerbare Energien viel stringenter angegangen wären, wären wir heute deutlich weiter und deutlich unabhängiger, als wir es jetzt sind. Und auch deshalb muss Robert Habeck jetzt nach Katar fahren und dort um Flüssiggas bitten. Ja, also ich glaube schon, dass man ethische Grundsätze zugrunde legen muss. Klar, deswegen haben wir es in der Vergangenheit weniger gemacht. Ich glaube aber, dass das, was in der Ukraine passiert, jetzt ein Weckruf sein muss, uns von solchen Ländern unabhängiger zu machen. Und das Perverse ist, wir sind ein hochentwickeltes Industrieland. Wir hätten die technologischen Möglichkeiten gehabt in den vergangenen 20 Jahren. Also ich bin neulich mal durch ein paar Wohnstraßen gefahren und habe geguckt, wie viele Photovoltaikanlagen auf den Dächern liegen. Da hatte, wenn es hochkam, jedes dritte Haus eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das ist keine Raketentechnik. Ja, aber ich sag mal, wenn wir eine Photovoltaikpflicht vor 20 Jahren gemacht hätten auf jeden Neubau und sukzessive auch auf die Altbauten, würden wir heute deutlich besser dastehen. Das Gleiche gilt im Übrigen für das ganze Thema Wind und andere Möglichkeiten der Energiegewinnung. Und deswegen, ja, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, mal genauer hinzugucken. Ja, ich kann das nicht jedem einzelnen Reisenden zum Beispiel abverlangen, dass er jetzt jede Verästelung von irgendwelchen Regimen durchsteigt. Aber es gibt auch für mich da nochmal Abstufungen.
Also definitiv. Vielleicht dann noch mal ganz kurz.
Ich will nochmal ein bisschen, eine Sache noch, weil zum Thema Energie und dann, aber ein Dilemma haben wir doch auch. Ich meine, selbst wenn wir jetzt Russland stoppen, dann kaufen wir halt teureres Gas aus den USA. Gas, was durch die Fracking-Prozedere gewonnen wird und dadurch die Umwelt zerstört. Also ich meine, da haben wir wieder das andere Problem mit der Nachhaltigkeit.
Ja,
wir
zerstören unseren Planeten. Sie haben im Moment die Wahl zwischen Pest und Cholera. Das muss man sehen. Der Unterschied ist nur, finanziere ich mit dem einen quasi einen Völkermord in einem Nachbarland mitten in Europa? Oder habe ich auf der anderen Seite ein ökologisches Dilemma, das evident ist?
Was die Menschheit zerstört?
Was die Menschheit zerstört am langen Ende. Und deswegen kann aus meiner Sicht nur das Ziel sein, zu sagen, wir müssen so schnell wie möglich raus aus den Fossilen. Ja, das heißt, wir müssen in Effizienz investieren. Das heißt, wie viel Prozent der Heizenergie, die wir brauchen, heizen wir eigentlich zum Fenster raus? Ja, und wie viel Prozent der Energie nutzen wir oder brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir es quasi durch Unachtsamkeit verschleudern. Ja, so. Und dann nochmal, wir könnten heute schon beim Photovoltaikausbau, beim Windkraftausbau viel, viel weiter sein, als wir es sind tatsächlich. Ja, also das sind 20 Jahre verschlafen worden in einem hochindustrialisierten, hochtechnisch entwickelten Land wie der Bundesrepublik Deutschland, wo nicht nur die technologischen Mittel da gewesen wären, sondern auch die finanziellen Mittel da gewesen wären. Und da sind wir wieder beim Dilemma der Politik. Das war nämlich auf der einen Seite die Industrie, die gesagt hat, hey, läuft doch gerade wunderbar mit den Fossilen, ja. Und auf der anderen Seite die Politik gesagt hat, jetzt wollen wir mal den Häuslebauer nicht überfordern, indem wir ihm vorschreiben, er muss sich eine Photovoltaikanlage aufs komplette Dach machen, ja. So. Und das ist, und da ist jetzt der Punkt mit dieser Krise. Da läuft auch das Thema Klimakrise, geostrategische Krise oder Krieg in der Ukraine zusammen. Da jetzt ist der Punkt, umzusteuern und zu sagen, okay Leute, jetzt haben wir gelernt, wir machen uns nicht mehr abhängig von irgendwelchen Despoten. Wir verschwenden keine Energie mehr und wir machen uns so weit wie möglich unabhängig. Und jetzt ist der Punkt, das zu tun.
Ich höre aber auch raus und man hört in einigen Talkshows, dass die Doktrin in Anführungsstrichen Wandel durch Handel sozusagen gestorben ist. Ich höre bei Ihnen raus, aber auch wenn ich mir andere, Sie sind ja kein Politiker, aber wenn ich mir grüne Spitzenpolitiker, auch Robert Habeck anhöre, ist diese Doktrin noch nicht aufgegeben, oder? Wenn ich jetzt mal zwischen den Zeilen lese. Wandel durch Handel ist immer noch möglich, oder?
Na, ich glaube, das ist ja nicht an jeder Stelle falsch. Ja, also ich.
Aber es gibt Leute, die sagen, das ist erledigt, das Thema.
Naja, ich glaube, das ist mindestens in Ländern wie Russland, die ja durch einen hohen Energiereichtum oder durch einen Rohstoffreichtum eine sehr entscheidende Rolle haben, glaube ich, erledigt. Einfach weil die so extrem stark sind in ihrer Position, dass sie auch sagen können, ich pfeife mittlerweile auf euch. Ja, ich glaube, in anderen Ländern kann man auf dem Weg vielleicht was erreichen. Ich würde es nicht komplett außer Acht lassen, wenn ich Außenpolitik mache. Ich glaube aber, dass wir heute noch mal ein bisschen genauer hinschauen müssen, auch bei Werten, und müssen fragen, was wollen wir eigentlich als Wert unserer Außenpolitik und auch unserer Wirtschaftspolitik definieren. Ja, also ist der Wert, bei uns prosperiert es am besten, ja, und wir machen mal schön die Augen zu und hoffen irgendwie drauf, dass wir, wenn wir möglichst viel Gas von denen kaufen, sie irgendwann sagen, okay, wir passen uns an. Nee, also ich glaube, das als alleiniges Konzept würde ich nicht für ausreichend halten. Wir sehen jetzt auch, ich bin immer jemand gewesen, der sehr skeptisch gegenüber militärischen Mitteln war. Aber ich sage auch, militärische Stärke ist heute nicht ganz von der Hand zu weisen, auch als Abschreckung. Ja.
Ich möchte nur auf den Tourismus zurückkommen, weil Sie waren ja sowas wie Mr. Tourismus bei den Grünen über lange Zeit. Was hören Sie denn jetzt aus dem Vorstand und von den neuen Ministern? Sie kennen die ja alle, ne? Was die generelle Marschrichtung für den Tourismus angeht. Also die Ansage war ja kein Business as usual. Wo stehen denn die Grünen da gerade und was hören Sie? Also auch vor dem Hintergrund der Krise jetzt, ist Tourismus überhaupt kein Thema im Moment in irgendeiner
Art? Na, Tourismus ist natürlich ein Thema, weil es eine wichtige Branche ist. Es ist eine wichtige Branche für Deutschland. Also wenn wir uns angucken, wie viele Menschen in Deutschland beschäftigt sind, ich glaube, dann konzentriert man sich gerade sehr stark darauf, den Tourismusstandort Deutschland zukunftsfest zu machen. Das heißt, wir müssen Arbeitsplätze sichern, viele Millionen Arbeitsplätze sichern. Das ist mein Eindruck, da wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Sie machen die nationale Plattform Zukunft des Tourismus, ich glaube, extrem wichtiges Thema, wo auch über Fragen Klimaschutz, aber auch Fachkräftemangel sehr intensiv diskutiert werden wird, über Digitalisierung, aber auch Innovation, erstmal für den Tourismusstandort Deutschland auch. Aber ich glaube, die sind sehr intensiv im Austausch, auch bei der Frage, wie können wir touristische Mobilität verbessern. Also ich höre, dass das Thema auch sehr hoch aufgehangen ist. Robert Habeck war ja auch auf der ITB und hat dort ja eine Rede gehalten. Also ich glaube, es ist jetzt, und das muss man auch sagen, es ist natürlich anhand dieses irrsinnigen Krieges nicht das Top-Thema bei Minister selbst. Ja, ich glaube, der ist jetzt sehr damit beschäftigt, die Energiesicherheit in Deutschland herzustellen. Ich glaube aber, dass die sich sehr wohl bewusst darüber sind, dass sie jetzt in so einer Scharnierrolle sind. Wir haben Tourismuspolitik die letzten 20 Jahre gesehen, der ruhigen Hand, wenn ich es mal positiv formulieren möchte. Ja, also die haben einfach alles weitergemacht, wie es schon immer war. Und jetzt ist diese Bundesregierung in der Situation, dass sie eben die drei Herausforderungen hat, Post-Corona, geostrategische Herausforderungen und die Klimakrise. So, und das heißt, die werden jetzt Flöcke auch einschlagen müssen. Wie wird sich die Tourismuswirtschaft weiterentwickeln? Und ich glaube, das wird sich auch niederschlagen in dieser nationalen Plattform Zukunft des Tourismus.
Sie sagen immer die letzten 20 Jahre, Sie sagen ganz bewusst nicht die letzten 16 Jahre. Das ist mir gerade so ein bisschen aufgefallen. Sie machen das nicht zwingend an der Ära Merkel fest, wenn ich da mal so nachhaken darf.
Nein, also ich glaube, man muss da immer auch ein bisschen selbstkritisch sein. Ich glaube, das Thema Tourismus ist ich kann doch 25 oder 30 Jahre sagen, ja. Ich glaube, das Thema ist ein bisschen immer zu sehr unterm Radar gelaufen, weil niemand das Potenzial erkannt hat. Ich meine jetzt nicht nur das ökonomische Potenzial, sondern auch ein Veränderungspotenzial. Das hat ja nicht nur im Bereich Outgoing einen riesigen wirtschaftlichen Impact, sondern das hat natürlich auch an den Tourismusstandorten in Deutschland einen riesigen Impact. Gucken Sie sich die touristischen Hochburgen an der Küste, in den Bergen, aber auch dazwischen, im Harz, im Schwarzwald, in ganz vielen Destinationen. Wir haben so viele Menschen, so viele Millionen in Arbeit im Tourismus. Und eigentlich hat sich die Politik nie um die Fortentwicklung auch des Narrativs für die Tourismuswirtschaft gekümmert. Ja, so. Und das ist ein Fehler gewesen, definitiv, weil der Tourismus Arbeit sichert. Und jetzt merkt man anhand der ganzen Frage Fachkräftemangel und so, wir haben irgendwie über die Jahre das alles schleifen lassen. Kein Mensch geht mehr gerne als junger Mensch in die Tourismuswirtschaft vor Ort. Ja, und ich sehe das durchaus, wie gesagt, ich kann es auch 25 Jahre sagen oder wie auch immer, sehr, sehr kritisch. Und jetzt brauchen wir eigentlich einen Aufbruch. Wir brauchen einen Aufbruch in der Tourismuspolitik und wir brauchen eigentlich einen Aufbruch auch in den Destinationen. Die müssen sich jetzt zukunftsfest aufstellen. Und diese drei Krisen, die können auch beliebig erweitert werden. Also das ganze Thema Fachkräfte. Ja, wo sollen die eigentlich herkommen? Ohne Fachkräfte kein Tourismus. Ohne intakte Natur kein Tourismus und keine Wertschöpfung.
Da haben wir letzte Woche drüber geredet im Podcast über das Thema Wertschätzung und Wertschöpfung und meine These war da halt, dass das Hand in Hand gehen muss, weil wir haben ja, ne, wir reden immer über soziale Nachhaltigkeit in fernen Ländern und die Tourismusbranche, wie die sich dort gestaltet, aber es ist ja so, wirklich soziale Nachhaltigkeit gibt es in dem Sinne auch nicht in der deutschen Tourismuswirtschaft, wenn man sich anguckt, was jemand im Reisebüro verdient oder als Servicekraft in der Gastronomie. Das ist ja hier ein ähnliches Problem, natürlich auf einem anderen Niveau mit einer anderen sozialen Absicherung, die es vielleicht in fernen Ländern nicht gibt, aber es ist bei uns auch ein Problem, was noch nicht gesehen wird. Und da haben wir auch gesagt, auch da muss sich die Tourismusbranche wahrscheinlich ein bisschen ehrlich machen. Wie verdienen wir unser Geld? Und wenn nicht genug verdient wird, woran liegt das, ne?
Ja, also ich glaube, wir brauchen eine Debatte, eine grundlegende Debatte über die Zukunft der Tourismuswirtschaft auch in Deutschland. Ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, auch durch Corona. Viele haben den Nahbereich entdeckt, also alles, was erdgebunden erreichbar ist. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine große Chance. Urlaub wird sich verändern. Ich glaube, auch die Anforderungen der Leute werden sich verändern. Viele werden nach Corona sagen, ach, mache ich vielleicht mal Urlaub da, wo ich auch wieder irgendwie erdgebunden zurückkomme, wenn was wäre. Man weiß ja nie, ne? So, und ich glaube, nicht die Entfernung zählt, sondern das Erlebnis viel stärker. Und da hat der Standort Deutschland tatsächlich ja viel zu bieten. Und das ist eine Herausforderung, weil wir uns an vielen Stellen ja schon bewegen in den Destinationen. Das kommt aus den Destinationen heraus. Ich glaube aber, dass wir das ganze Thema nationale Tourismusstrategie in den großen übergreifenden Themen Fachkräfte, Klimaschutz, Mobilität, das muss auch auf nationaler Ebene diskutiert werden. Und da müssen wir uns einfach auch ehrlich machen, wie gehen wir damit in Zukunft um? Auch zum Beispiel, was die Förderung angeht. Der Bund hätte ja Möglichkeiten, auch zu fördern über die ganzen Kohäsionsfördermittel, Gemeinschaftsaufgabe, Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Da gibt's ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Und ich glaube, dass diese Bundesregierung tatsächlich jetzt gewillt ist, das mal alles auf den Tisch zu packen und mal zu gucken, was ist denn da gut gelaufen, was ist denn da schlecht gelaufen und wie müssen wir es in der Zukunft anpacken?
Also wäre es vielleicht mal Zeit für einen touristischen Ehrlichkeitsgipfel, wo die Industrie mal zusammenkommt mit der Politik, vielleicht auch mit Menschen wie Ihnen und sich wirklich mal ganz hart auch vielleicht mal zofft und sich mit den Themen auseinandersetzt.
Na, das Problem ist ja, dass es die Industrie gar nicht gibt, sondern es gibt ja eine Verbändelandschaft, wie ich sie in keinem anderen Wirtschaftszweig je gesehen habe.
Das haben Sie sehr schön gesagt, eine Verbändelandschaft. Das klingt so geordnet fast.
Das klingt nach Wimmelbild, ne? Nach Wimmelbild, ja. So, und so ist es. Und so ist es auch am Ende des Tages. Und die machen alle natürlich ihre Partikularinteressen. Das ist auch völlig in Ordnung, dass sie das tun. Nur so ergibt es natürlich kein Big Picture. Wo wollen wir eigentlich hin? Ja. Und das ist in der Tat, glaube ich, ein großes Problem. Ich habe das immer früher, die Verbände, das hängt in allen zu den Ohren raus, wenn ich das immer wieder sage. Aber das ist gar keine Kritik an den Verbänden, weil ich verstehe, dass die natürlich ihre Interessen vertreten. Aber wenn natürlich die Automobilindustrie in ihrer kompletten Breite was möchte, dann geht der VDA ins Kanzleramt. Das ist jetzt auch irgendwie nicht mehr so ganz, läuft vielleicht auch nicht mehr so ganz gut, aber wir brauchen im Prinzip in der Tat diese nationale Plattform. Deswegen hat diese Bundesregierung die ja auch in den Koalitionsvertrag geschrieben, um über die Zukunft der Branche zu diskutieren. Und der Wettbewerb, ich sag mal, das kennen wir aus anderen Wirtschaftsbereichen auch, wer ist der mächtigste Verband und wer schreit am lautesten, ist nicht zwingend der Wettbewerb, was ist die zukunftsträchtigste Idee. Ja, und da muss man ran und da muss sich die Branche ehrlich machen, weil wenn sie es nicht selber tut, werden die Verbraucher sie möglicherweise irgendwann überholen und sagen, na, wir fordern dir jetzt aber dies oder das oder jenes ab. Und ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass man da ein Stück weit Schritt hält. Und da wäre die Branche, glaube ich, gut beraten, das auch mit der Politik gemeinsam zu tun und nicht immer zu sagen, na, wir wollen wieder zurück zu alter Stärke und sowas. Das ist völlig in Ordnung, dass die zurück zu alter Stärke wollen. Aber ich glaube, dass wir nicht zurück zum alten Normal kehren werden.
Ähnliches haben wir ja auch damals gehört von Wolfgang Kubicki, der vor der Bundestagswahl bei uns mal zu Gast war, das mit den Verbänden. Ich will aber noch mal irgendwie festhalten, wir merken, Sie sind Vollblut-Politiker und Sie sind auch Vollblut.
Bin kein Politiker mehr.
Ja, genau. Und jetzt halt der Übergang. Wie kommt denn da Tre Republica ins Spiel? Und Sie haben ja auch einen Podcast. Was ist das? Was bezwecken Sie damit? Was ist das Ziel?
Also ich bin ja freiwillig aus der Politik raus. Warum? Weil ich nach über 20 Jahren Berufspolitik nochmal was anderes machen wollte, auch was familienkompatibleres und, glaube ich, mich dem Thema Politik auch nochmal von der anderen Seite nähern wollte. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, wir leben ja in einem Beziehungsdreieck zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und ich habe in den vergangenen Jahren wirklich das Gefühl bekommen, dass in diesem Dreieck zwischen den einzelnen zwischen den einzelnen Polen so ein bisschen eine Kommunikationsstörung herrscht. Deswegen habe ich meine Firma gegründet und gesagt, wir müssen wieder Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen wieder stärker miteinander ins Gespräch kommen, auch um pragmatische, zukunftsgerichtete Lösungen zu finden, die auch quasi akzeptanzfähig in der Gesellschaft sind. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe. Und mit dem Podcast habe ich gesagt, wir müssen über Tourismus und Politik reden, weil vielfach kein Verständnis darüber besteht, wie funktioniert eigentlich Politik, was macht eigentlich Politik. Und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich versuche, politische Logik zu erklären und ich versuche zu erklären, wie Politik funktioniert und damit eine Brücke zu bauen, sowohl in die Gesellschaft als auch in die Wirtschaft rein und zu sagen, wenn wir es schaffen, neue Allianzen zu etablieren, zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Und es gibt ganz viele Stakeholder dazwischen. Ja, das sind auch die Klimaaktivisten. Das heißt, wenn wir es schaffen, die in einem ordentlichen Rahmen an einen Tisch zu bringen, dann schaffen wir es auch tatsächlich, Fortschritt zu organisieren und diese Sprachlosigkeit zwischen diesen Polen ein bisschen aufzulösen und diese Verständnislosigkeit ein bisschen aufzulösen. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht und dahingehend beraten wir.
Also Trepublica ist sozusagen in diesem Dreieck zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft eine Beratungsfirma, die sozusagen versucht, diese Themen zu vermitteln, geht auf die Politik zu. Wer sind denn da die Kunden? Also mit wem arbeiten Sie da?
Ich sage mal, ich bin Kulturmittler. Ja, also ich versuche Politik, Gesellschaft zu erklären und ich versuche der Wirtschaft auch Politik zu erklären. Und wir haben eine Kooperation zum Beispiel mit der Travel Consulting Group in Frankfurt, viele gute Spezialisten. Wir arbeiten aber auch für Unternehmen außerhalb der Tourismusbranche, aber wir haben tatsächlich Kunden auch aus dem Tourismusbereich, die jetzt auch sagen, wir wollen uns tourismuspolitisch aufstellen. Wir wollen dafür sorgen, dass das Thema Tourismuspolitik einen höheren Stellenwert bekommt und dass ihre Interessen dort auch tatsächlich ein bisschen übereinander gelegt werden mit den Interessen von Politik und Gesellschaft und machen überwiegend tatsächlich Unternehmen aus der Tourismuswirtschaft, auch Verbände aus der Tourismuswirtschaft, aber auch andere Unternehmen, weil das, glaube ich, ein ganz spannendes Feld auch für andere ist.
Ist aber kompliziert, ne? Also dieses Dreieck, dieses Beziehungsdreieck, das würde man in einem Facebook-Status als kompliziert sozusagen
Ja, das ist sicher richtig, aber ich glaube, wenn man es schafft, überhaupt mal in den Dialog reinzukommen, dann nimmt man auch ein bisschen die Komplexität raus, ja. Also ich glaube, überhaupt mal zu wissen, wer sind eigentlich meine gesellschaftlichen Stakeholder? Also ich sage immer, Verbände gehen immer auf Politik zu und sagen, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Aber so funktioniert das Geschäft ja nicht. Wir haben einen Bundestag, wenn ich das mal sagen darf, mit 40% neuen Abgeordneten. Das sind junge oder jüngere Abgeordnete, die sind bewegungssozialisiert, die kommen aus Klimabewegungen, aus irgendwelchen anderen Bewegungen. Die sind ja gar nicht mehr empfänglich für diese klassische Interessenarbeit, wie Verbände sie machen. Denen muss man mit anderen Plattformen begegnen und denen muss man auch mit anderen Ansprachemöglichkeiten, auch mit einer anderen inhaltlichen Annäherung begegnen. Und das ist, glaube ich, das, was wir leisten können, weil wir beides kennen. Ja, also ich habe viele Jahre Bürgerinitiativen gemacht. Also ich weiß, wie Bürgerinitiativen ticken, ich weiß, wie Politik tickt und ich glaube, ich weiß auch ein ganz kleines bisschen, wie Wirtschaft funktioniert.
Also auch ein bisschen Übersetzer zwischen dem in Anführungsstrichen, damit will ich niemandem zu nahe treten in den Tourismusverbänden, ein bisschen Vermittler zwischen dem weißen alten Mann und den jüngeren Abgeordneten, die sicher auch eine ganz andere Diversität darstellen. Ne?
Ja, also den weißen alten Mann würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen.
Aber nein, den meine ich Sie nicht, Sie sozusagen als nein, Mittler nein, zwischen nein. dem alten weißen Mann als Überbrücker auch von Generationen. Ja. Ne?
Kulturmittler, sage ich immer. Ja. Okay. Also das ist, glaube ich, aber wichtig, um da zu einem Erfolg zu kommen. Ja.
Bevor wir zur allerletzten Frage kommen, wie heißt der Podcast und wann erscheint er immer?
Der heißt Tour de Chance, ein Podcast über Tourismus, Politik und Nachhaltigkeit. Und wir haben jetzt die erste Ausgabe produziert und werden jetzt wahrscheinlich diese Woche noch die zweite Ausgabe produzieren, weil wir so eine Trilogie machen über Verbraucher, über Nachhaltigkeit, Digitalisierung und so ein bisschen dieses Big Picture in der Politik. Und wir haben noch keinen regelmäßigen Erscheinungsrhythmus, werden aber so, ich denke, einmal im Monat effektiv wird er kommen.
auf jeden Fall reinhören. Lohnt sich ganz sicher. Letzte Frage. Aber ich glaube, ich kenne die Antwort. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise? Und dann kompensieren.
Beides. Beides mal. Aber ich habe schon lange keine Fernreisen mehr gemacht.
Wo ging denn die letzte hin?
Also meine letzte Reise ging nach Garmisch tatsächlich jetzt vor einigen Wochen. Und wir werden jetzt im Sommer nochmal mit dem Wohnmobil an die französische Atlantikküste fahren. Also alles erdgebunden.
Und die letzte Fernreise, wo ging die hin? Wobei Frankreich Atlantikküste ist ja auch jetzt nicht ein Katzensprung, ne? Also keine Fernreise.
Aber keine klassische Fernreise. Ich müsste jetzt tatsächlich ehrlich überlegen, wo meine letzte Fernreise hinging. Und ich glaube fast, das war eine Dienstreise nach Namibia. Aber das war dienstlich und auch kompensiert, ja.
Sehr schön. Da waren wir auch im November. Sehr schönes Land.
Ja. Das stimmt.
Es war sehr interessant, sich zumindest über einige dieser brennenden Themen mit Ihnen zu unterhalten. Wir wünschen Ihnen mit Ihrer Arbeit mit Trepublik, aber auch mit dem Podcast natürlich viel Glück. Liebe Hörerinnen und Hörer, hört rein. Tour de Chance mit Markus Tressel, dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Sprecher des Tourismusausschusses des Bundestags, aber auch Obmann. Ne? Also ganz viele verschiedene Hüte in Sachen Tourismusaufgaben. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie dabei waren. Vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank und alles Gute.